Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute Morgen lautet in Christus eins gemacht und beleuchtet Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 14. Und die Predigt möchte hervorheben, dass der Christ erstens eins gemacht ist im Tode Christi und dadurch zweitens eins gemacht in seiner Auferstehung und drittens eins gemacht in der Hingabe für Gott. So lesen wir den Text, Römer 6, 1 bis 14. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr nicht durch die Begierden gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Dies ist Gottes Wort und darauf wollen wir heute hören. Die Gemeinde zu Rom hatte das Neue Testament, so wie wir es heute kennen, nicht vorliegen. Sie waren in den Anfängen der Zeit der Apostel, in denen das Neue Testament geschrieben worden ist. Und eines Tages bringt ein Gesandter des Paulus einen Brief vorbei und er soll der gesamten Gemeinde vorgelesen werden. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. So beginnt der Apostel diesen wunderbaren Brief, in dem er der Gemeinde Rom darlegen will, wie sie gerettet worden sind, was diese Rettung mit ihnen machen soll und wie sie nun in dieser Rettung stehen sollen und leben sollen. In den ersten drei Kapiteln, die Kapitelzählung wurde später hinzugefügt, damals hat man den Brief als Ganzes gelesen, heute ist es ziemlich hilfreich, um Dinge einzuordnen. In den ersten drei Kapiteln zeigt der Apostel auf, jeder Mensch ist ein Sünder und kann deswegen nicht gerettet werden, nicht aus sich selbst heraus. Es ist egal, aus welchem Stamm du geboren bist. Es ist egal, ob du Jude bist und dir die Verheißungen gelten. Es ist egal, ob du Grieche bist, der ohne Verheißung Gottes und ohne das Gesetz Gottes erzogen worden bist. Ja, vielleicht noch nie vom Gesetz Gottes gehört hast. Niemand ist vor Gott gerecht. Niemand kann vor Gott bestehen. Alle ermangeln der Herrlichkeit, die bei Gott ist. Wieso? Weil es einen Menschen gab, der nicht gehorcht hat, und das war Adam. Und diese Ungerechtigkeit, dieser Ungehorsam wurde allen Menschen zugerechnet. In Kapitel 4 können wir nachlesen, wie Abraham gerettet worden ist, der Vater vieler Gläubiger. Nämlich aus Glauben und nicht aus Werken. Paulus will da deutlich machen, der Mensch kann nicht gerettet werden, weil er ein gutes Leben lebt oder weil er bestrebt ist, ein gutes Leben zu leben. Nein, Abraham hat nicht ein gutes Leben gelebt, sondern er hat Gott geglaubt. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit hinzugefügt. Aus Glauben ist Abraham gerettet worden und jeder, der an Christus glaubt, wird gerettet werden. Kapitel 5 zeigt uns dann zwei Arten von Menschen. Die einen stammen von Adam ab, nämlich alle Menschen. Und wie der eine gesündigt hat, so haben deswegen auch alle gesündigt. Es gibt aber eine zweite Art von Menschen, die gehören Christus an. Christus hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat im Gehorsam zu Gott gelebt, hat diesen Glaubensschritt getan, diesen Gehorsamsschritt, ist ans Kreuz gegangen, ist für uns gestorben. Und deswegen alle, die mit Christus sind, werden gerettet, weil durch den einen Gehorsam gekommen ist. Und wenn du zu diesem gehörst, der gehorsam war, so bist du auch gerettet. So ist der Fluch von Adam von dir genommen. Und das Gesetz wurde dem Menschen gegeben, damit die ganze Sündhaftigkeit offenbar würde. Dass offenbar würde, wie groß die Gnade Gottes ist. Wie schrecklich Sünde ist. Wie schrecklich unser Zustand vor Gott ist. Ein Zustand, der uns ins ewige Verderben führt. Nun aber gerecht gemacht durch Jesus Christus. Nicht aufgrund von Werken, sondern aus Glauben. Und die Offenbarung dieses Sündenberges hat die Größe der Gnade umso deutlicher gemacht. Schau an, wie viel Gott vergibt. Schau an, wie viel Sünde es gibt und wie viel Sünder es gibt. Und schau deswegen auf die herrliche Gnade Gottes, die Menschen reinwäscht, ohne dass du etwas dafür tun musst. Und Paulus präsentiert hier einen herrlichen Blumenstrauß. Die Rechtfertigung geschieht aus Gnade. Das Maß der Sünde kann keinen Einfluss auf die Vergebung haben. Rechtfertigung ist so einfach. Vielmehr, die Gnade Gottes ist noch größer durch das Maß der Sünde. Und das sollte uns ins Erstaunen bringen. Gott, der diese große Sünde sieht, vergibt sie durch Jesus Christus am Kreuz und tut sie hinweg, als ob sie nie gewesen wäre. Und nun gibt es böse Zungen, die bringen dann den Einwand, was wollen wir dazu sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Heißt das nicht, Paulus, dass ich mehr sündigen kann, damit auch die Gnade Gottes dadurch größer werde? Sollte ich vielleicht schlimmer krank werden, damit meine Heilung noch größer erscheine? Das könnte ja eine logische Schlussfolgerung sein an der Stelle. Und Paulus entgegnet und illustriert an dieser Stelle, wie kannst du, der du tot bist, noch handeln? Wie kannst du, der du dich für tot halten solltest, weiterhin so leben wollen wie bisher? Ein Toter handelt nicht mehr. Ein Toter kann nicht mehr leben. Wie willst du nun darüber nachdenken, weiterhin in der Sünde zu leben, damit ja die Gnade Gottes größer werde? Und so zeigt Paulus den bösen Zungen, aber auch uns heute deutlich, wie wir eins gemacht sind im Tod Christi. In Christus gestorben. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Ihr seid mit Christus gestorben. Wann ist das passiert? Auf Golgatha. Als Christus gestorben ist. Als er am Kreuz starb. Wie willst du dann eigentlich noch in der Sünde leben? Wie willst du noch überhaupt darüber nachdenken, zu sündigen, wenn du eigentlich für die Sünde tot bist? Das sei ferne. Lass dich nicht von so einem dummen Einwand umhüllen. Der alte Adam musste am Kreuz zerstört werden und sterben, damit wir nicht mehr der Sünde dienen und uns diese Gedanken überhaupt nicht ereilen sollten. Wir wissen ja dieses, Vers 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Paulus formuliert hier einen Satz, der einige Fragen aufwirft, und zwar dieser Leib der Sünde, der außer Wirksamkeit gesetzt worden ist. Und es gibt eine Vermutung, dass Paulus hier auf eine Bestrafung in der damaligen Antike anspielt. Und zwar gab es eine sehr harte Bestrafung für Mörder, dass bevor sie ihr Urteil bekommen haben, hat man die Leiche des Opfers um den Mörder herumgebunden und er musste einige Zeit mit dieser Leiche herumlaufen, um sich deutlich vor Augen zu führen, was er wirklich getan hat. Und Paulus will hier sagen, wie verhält sich das nun mit diesem toten Körper, den wir eigentlich haben, der am Kreuz gekreuzigt worden ist? Was ist mit ihm geschehen? Wurde der entsorgt? Wurde er irgendwo begraben? Naja, wir tragen diesen toten Adam noch an uns, will er damit sagen. In der Pilgerreise gibt es die eine Szene, an der Christ mit einem riesen Sack voller Lasten, voller Sünden zum Kreuz geht. Er hat sich abgemüht, er hat Jahre damit verbracht, irgendwie diese Last loszuwerden, und er hat es nicht geschafft. Und nun kommt er zu diesem Kreuz und er darf diese gesamte Last, die in diesem Sack ist, einfach am Kreuz abstellen. Er darf erleichtert den Weg weitergehen. An dieser Stelle könnte Bunyan noch ein anderes Bild hinzufügen. Dieser Sack wird nicht ganz leer. In diesem Sack bleibt noch der tote Adam mit liegen. Den musst du weitertragen. Für die Zeit deines Erdenlebens. In Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Paulus erinnert die Römer an ihre Taufe. Das eine ist die Realität, in der das wirklich passiert ist. Und das geschieht durch Glauben. In dem Moment, in dem der Mensch glaubt, wird er gerettet, wird sein alter Adam gekreuzigt und er wird mit Christus auferweckt. Die Taufe soll das Sinnbild dafür sein, dass diese Realität, die wir nicht spüren und auch nicht sehen können, deutlich uns vor Augen führt. Jeder christliche Römer hat sich taufen lassen, damit das deutlich wird. Ich wurde mit Christus gekreuzigt. Ich identifiziere mich mit dem getöteten Christus. Mein altes Leben muss sterben, damit ich mit Christus leben kann. Und die Taufe hat mehrere Bedeutungen, aber wir konzentrieren uns heute hier an dieser Stelle besonders unter dem Bild des Todes und des Auferstehens. Nämlich, dass wir heute hier Menschen untertauchen werden. Und das Hineintauchen ist das Sinnbild für den Tod, einen Menschen zu beerdigen, einen Menschen zu seiner letzten Ruhestätte zu begleiten. Und das Heraufziehen aus dem Wasser soll symbolisieren, dass der Mensch auferstehen wird. So wie wir daran glauben, dass eines Tages alle Gräber ihre Leichen wieder hervorgeben müssen, dass die Leichen nicht da drinnen bleiben werden, dass sie eines Tages wieder herausgehen werden. Denn unser Herr wurde in ein Grab gelegt und 3 Tage später ist er da herausgegangen. Und deswegen symbolisiert die Taufe genau diese 2 Aspekte. Gestorben mit Christus und auferstanden mit Christus. Und die Handlung soll dich prägen. Du sollst daran erinnert werden. Durch das, dass andere Menschen getauft werden. Oder dass du daran denkst, dass du getauft worden bist eines Tages. Dass du der Sünde gestorben bist. Dass du begraben bist. Du bist ein Toter für die Sünde. Sie hat nun keinen Anspruch mehr auf dich. Das hast du mit der Taufe bezeugt. Und du bist mit Christus verwurzelt. Sein Tod ist dein Tod geworden. Und diese geheimnisvolle Realität ist erstaunlich, dass Paulus hier Dinge verknüpft, die man so als erstes vielleicht nicht verknüpfen würde. Wir sehen oft den Tod des Herrn als dieses herrliche Opfer, das für uns gebracht worden ist. Und das ist richtig. Und das ist gewaltig, was der Herr am Kreuz getan hat. Und dass wir dieses Werk im Glauben annehmen dürfen. Paulus zeigt aber noch eine viel größere Realität, dass Christus uns mit sich am Kreuz vereint hat, dass wir mit ihm gestorben sind, denn so hat Gott den Fluch über uns beendet. Indem Christus für uns am Kreuz gelitten hat und den Fluch des Vaters damit weggetan hat, damit den Zorn Gottes gestillt hat, der auf dir und mir lag, deswegen mussten wir da mitsterben, damit auch der Fluch über uns kein Urteil mehr sprechen kann. Dass der Zorn des Vaters nicht mehr über uns steht, sondern wir gerettet sind. Das nennen wir einen geretteten Christen, der frei vom Fluch ist und der frei vom Zorn Gottes leben darf. Es gibt keine Anklage mehr für dich. Vers 7. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Es gibt keine Anklageschrift, die hier vorliegt. Nun, beim Lesen des Textes und dem Zuhören der Predigt liest man oft seine eigene Erfahrung mit hinein. Man liest diese schönen Stellen, man hört vielleicht auf diese Sätze, wir sind gestorben und mit Christus auferstanden. Du könntest entgegnen, das ist alles wunderbar, aber ich sündige weiter. Wie ist nun mein Verhältnis zur Sünde? Ich bin doch tot, aber ich habe heute wahrscheinlich morgens schon gesündigt oder gestern Abend. Die letzte Woche war voller Sünde in meinem Leben. Ich bin Christ. Und es sieht irgendwie nicht danach aus, dass es wirklich tot ist. Denn wenn man so einen Friedhof besucht, sieht das dann nicht sehr lebendig aus. Da kommen die Besucher hin, aber nicht die Toten, die herumwandeln. Wie ist es nun mit meinem Leben dann zu sehen? Wie bin ich dann der Sünde gestorben? Und irgendwie trotzdem sündige ich weiter. Und Paulus lehnt hier deutlich 2 Irrlehren ab, die hier durch das falsche Lesen entstehen könnten. Die eine haben wir schon behandelt. Du kannst nicht als Christ weiterhin mehr sündigen wollen, damit Gottes Gnade sich in deinem Leben größer erweise. Das soll ferne von dir sein. Die abgeschwächte Form dieses Trugschlosses wäre auch heute in der modernen Zeit Einmal ein Christ, immer ein Christ und deswegen kann ich sündigen, da mir eh nichts mehr geschehen kann. Gott ist doch gnädig. Auch das will Paulus hier ganz deutlich abweisen. Denn ein Christ ist der Sünde gestorben und möchte nicht mehr sündigen. Die zweite Irrlehre wäre, Paulus predigt einen Perfektionismus. Ein Christ hört sofort nach seiner Wiedergeburt mit dem Sündigen auf. Und das bezeugt er in der Taufe. Ich bin nun der Sünde tot und ich sündige nicht mehr. Wer von uns wäre erleichtert, wenn das die Wahrheit dieses Textes wäre? Ach, das trifft auf mich zu. Ja, ist so passiert. Habe ich hier bezeugt. Verse 11 und 12. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Paulus baut hier das Spannungsfeld auf. Er predigt hier keinen Perfektionismus. Er lehnt jede Art von Perfektionismus ab. Denn ansonsten würde er nicht diese weiteren Verse schreiben, dass wir uns tot halten sollen, für tot halten sollen und dass wir über der Sünde herrschen sollen. Dein alter Adam wurde nicht von dir abgetan. Du musst ihn in diesem Erdenleben mit dir tragen. Er haftet dir an. Paulus zeigt hier den Zustand auf, den wir vor Gott haben, als gerettete Christen. Die Reformatoren nannten es, wir sind Sünder und Heilige zugleich. Du musst tot sein, damit der Fluch nicht mehr auf dir lastet. Denn wenn du weiterhin lebendig für die Sünde wärst, gäbe es keine Rechtfertigung für dich. Denn alter Adam wird immer wieder verlangen, auferweckt zu werden, und du besitzt aber nun diese Kraft Gottes, um zu widerstehen. Und deswegen ruft uns Paulus auf, halte dich für tot. Und wir werden ständig versucht, und oft scheint es, dass unsere alte Natur viel lebendiger erscheint, als dass sie es sollte. Wir wissen, wir sind mit Christus gestorben, und deswegen müssen wir uns für tot halten. Und wie soll das in meinem täglichen Leben aussehen? Wie kann ich auf der einen Seite gewiss sein, ich bin der Sünde gestorben, und auf der anderen Seite sehe ich das Verlangen in mir, weiterhin zu sündigen? Paulus zeigt uns hier den Kampf auf, in dem wir uns begeben sollen. Ich soll ein Desinteresse, einen Ekel vor der Sünde haben, ein Desinteresse und einen Ekel zur Sünde entwickeln. Und meine alte Natur ist tot, also sollte ich sie aufhören zu ernähren. Denn oft in unserem Christenleben sehen wir die Gefahr, dass wir diesen alten Adam doch noch ein bisschen füttern wollen, obwohl er tot ist. Das sollte man mit einem Toten nicht mehr machen. Und dies bedeutet, wir müssen Dinge aus unserem Leben entfernen, die unseren alten Adam füttern. Und die Frage könnte aufkommen, wie soll ich das schaffen? Du bist eins gemacht, auch in der Auferstehung Jesu Christi. Verse 4 und 5 nochmal. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und wie wir schon davor gehört haben, so ist das Heraustauchen aus dem Wasser ein Symbol dafür, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Und Paulus schreibt an die Korinther in dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Nicht nur, dass dein alter Adam getötet worden ist und du jetzt in irgendeinem neutralen System stehst. Nein, vielmehr, du hast auch eine neue Kreatur bekommen. Du wurdest mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, in dem du jetzt stehen darfst, in dem du jetzt leben darfst. Und das neue Leben, wann ist das entstanden? 3 Tage nach dem Tod unseres Herrn ist er wieder auferstanden und hat deutlich gemacht, dass der Tod keine Macht über ihn hat. Dass der Tod auch über dich keine Macht hat. Denn du bist zu neuem Leben, zu ewigem Leben erweckt worden. Der Vater hat ihn, Jesus Christus, auferweckt und auch uns, die wir an ihn glauben. Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das ist dein Exodus, wenn du an Jesus Christus glaubst. Dein alter Herr, der Satan, die Sünde und die Ungerechtigkeit können über dich nicht mehr herrschen. Sie haben jeden Herrschaftsanspruch über dich verloren. Du bist befreit worden. Du wurdest durch deinen neuen Herrn befreit, durch Jesus Christus. Und mit der Taufe feiern wir jedes Mal den Exodus eines Menschen, der aus dem Herrschaftsbereich Satans herausgegangen ist, befreit worden ist und nun in dem Herrschaftsbereich Christi steht. Was meine ich mit Exodus? Vor einigen tausend Jahren war das Volk Israel in Gefangenschaft in Ägypten. Und Gott beauftragt Mose, das Volk aus Ägypten zu führen, aus dieser Gefangenschaft herauszuführen. Sie sollte in das verheißene Land Kanaan hineinziehen. Und es kommt dazu, der Pharao will es nicht, der Pharao lässt sie nicht ziehen, es kommt zu Plagen und eines Tages lässt der Pharao sie doch ziehen. Und sie brechen auf, ziehen los und plötzlich stehen sie nicht im verheißenen Land, sondern vor einem riesigen Schilfmeer, das irgendwie nicht überwindbar aussieht und auch nicht überquert werden kann. Sie stehen nun vor der Herausforderung. Vor ihnen liegt die Verheißung, hinter ihnen der alte Herr, dem sie dienen mussten, der sie geknechtet hat. Und sie fangen an zu murren und zu klagen. In Ägypten hatten wir es besser. Was war da besser? Die Fleisch- und Knoblauchtöpfe. Ihr wart Sklaven dort. Und der Herr erbarmt sich ihrer. Mose teilt das Meer und sie gehen trockenen Fußes hindurch. Und der Pharao, der sie verfolgt, wird von den Wassermassen beerdigt und stirbt dort. Und das Volk wurde in diesen Tagen gerettet und es wurden Loblieder angestimmt. Und das kennen wir heute als die Exodus-Geschichte. Und diese Exodus-Geschichte ereignet sich im Leben eines jeden Christen. Er wird aus dem Herrschaftsbereich Ägyptens geholt, aus dem Herrschaftsbereich Satans und wird hindurchgetragen. Und Paulus deutet dieses Hindurchgehen durch das Schilfmeer auf die Taufe, dass das ganze Volk getauft worden ist. Und du könntest an dieser Stelle einen guten Einwand bringen. Aber nicht alle wurden gerettet. Sie sind alle körperlich gerettet worden, aber nicht geistlich. Nun, hier zeigt Paulus uns nochmal deutlich auf, dass nicht die Taufe an sich rettet. Dass man auch hier in Römer 6 nicht den Wert darauf legen sollte, dass man nur getauft worden ist und damit mit Christus gestorben und auferstanden. Das wäre ein Trugschluss. Zu sagen, wir taufen Leute und dadurch werden sie gerettet. Wir taufen Leute, weil sie gerettet sind. Wir taufen Leute, weil wir die Realität anerkennen, die viel größer ist. Und zwar die, dass der Mensch von Christus aus der Herrschaft des Satans befreit und nun in das neue Leben gestellt worden ist. Und deswegen feiern wir diesen Exodus durch die Taufe. Und aus diesem Grund rettet die Taufe an sich keinen, sie muss mit Glauben verbunden werden. Du musst mit Christus sterben und begraben werden und mit ihm auferstehen. Und die Taufe bezeugt dann deine Rettung vom Verderben und somit wird sie rettend in Verbindung mit dem Glauben. Vers 10. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Hier ist deine Hoffnung, lieber Christ. Dieser Exodus geschieht nur einmal. Wenn du mit Christus gestorben bist, dann bist du ein für allemal gestorben. Und du lebst ein für allemal. Du bekommst ewiges Leben. Und diese Wahrheit sollte dich trösten und ermutigen. Ich kann kämpfen, weil Christus schon gesiegt hat. Ich habe eine Kraft in mir, die nicht von mir ausgeht. Es ist keine Kraft, die ich trainieren muss. Es ist nicht irgendwie etwas, was ich mir noch mehr hinzufügen muss. Es ist die Auferstehungskraft Christi, mit der er auferweckt worden ist. Und diese Kraft ist nun in dir, damit du gegen die Sünde antreten darfst. Ich muss keine Angst mehr haben, dass ich verloren gehe. Nicht, weil ich aufgehört habe zu sündigen, sondern weil ich der Sünde gestorben bin. Christus ist auferstanden und lebt und ich bin deswegen mit ihm auferstanden. Und wenn ich daran glaube, dass Christus auferweckt worden ist, so muss ich auch daran glauben, wenn ich ein Christ bin, dass auch ich auferweckt worden bin. Dass es nicht mehr diese Trennung geben kann zwischen mir und Christus. Dass mich nichts von Christus scheiden kann. Weder Tod noch Leben, noch irgendeine andere Macht, noch mein eigener Wille. Der auferstandene Christus herrscht nun über mein Leben. Und aus diesem Grund will ich jeden Lebensbereich ihm überlassen. möchte ich mein ganzes Leben ihm weihen. Jeden Bereich, ja, alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes geschehen. Nun, wie lebe ich dann dieses neue Leben, lieber Paulus, wenn ich gestorben bin und auferstanden mit Christus? Wir sind eins gemacht in der Hingabe für Gott. Das neue Leben sollte mit Wissen beginnen. Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Dreimal erinnert Paulus die Römer daran, dass sie gewisse Dinge wissen sollten. Es geht nicht nur einfach zu sagen, ich bin Christ, das ist toll, mehr brauche ich nicht, gib mir Jesus. Paulus will deutlich machen, dass Jesus deutlich mit Wissen verbunden ist, dass du über ihn hast, über die Sünde hast und über dich hast. Und dieses Wissen erzeugt in dir mehreres. Erstens, du wirst von Irrlehren und Irrwegen bewahrt, da du es wirklich weißt. Du bist dir gewiss, dass es nicht so ist. Das will Paulus hier ganz deutlich machen, dass sie der Sünde fernbleiben, dass sie nicht einfach Gnade ausnutzen dürfen. Zweitens, du bekommst ein richtiges Verständnis, wie die Sünde in deinem Leben noch wirkt. Ansonsten geschieht genau das, was viele Menschen haben, dass sie mit der Heilsgewissheit kämpfen. Weil sie nicht ganz verstanden haben vielleicht, dass sie wirklich der Sünde gestorben sind und die Sünde, die sie jetzt tun, bekämpft werden darf, sie aber diesen Zustand vor Gott nicht verändert bekommen haben. Es gibt auch weitere Dinge, warum jemand seines Heiles nicht gewiss ist. Aber hier zeigt Paulus uns deutlich auf, dass das Wissen darüber uns ermutigen und festigen darf, an unserem Heil festzuhalten, an Christus, an dieser Verheißung festzuhalten, dass wir ein für alle Male mit ihm gestorben und auferstanden sind. Und drittens, und das prägt besonders dein Leben in der Nachfolge, in der Hingabe, du hast eine richtige Vorstellung deiner Identität. Du bist Sünder und Heiliger zugleich in diesem Leben. Das richtige Verständnis von dir selbst gibt dir Ansporn, in deinem Leben voller Hingabe für Gott richtig ausgerichtet zu sein, richtig vor Gott zu leben. Und wie sieht nun dieses echte Leben in Hingabe aus? Nach Krieg und nach einem Schlachtfeld. Vers 12. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Dein alter Herr verlangt nach Gehorsam. Du gehörst ihm nicht mehr und trotzdem hat er einen Plan, wie er dich irritieren möchte. Geh deine eigenen Wege. Tu, was du willst. Sei du selbst. Höre auf dein Herz. Lebe nach deinen Begierden, befriedige deine Begierden, befriedige die Wünsche deines Herzens. Dann wird es dir gut gehen. Doch du gehörst ihm nicht mehr. Du dienst nun dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der dein Retter ist. Dein Exodus ist geschehen. Du stehst nun auf der Seite des Heeres, des siegenden Heeres, das hier aber noch kämpft. Und deswegen sagst du all diesen Dingen den Kampf an. Vers 13. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Dieser Krieg, diese Schlacht sieht im Leben, im Alltag eines jeden Christen unterschiedlich aus. Ein Dieb fängt an zu arbeiten. Ein Fauler wird fleißig, ein Jähzorniger beginnt sanftmütig zu sein. Und vieles mehr. Du kannst gerne darüber nachdenken, was in deinem Leben, was in meinem Leben falsch läuft. Und wo wir aber auch wiederum merken, wie Christus an uns arbeitet, wie Christus Dinge von uns abtut, die wir vielleicht in unserem alten Leben als völlig normal, als Charakterstärke vielleicht sogar gedeutet hätten. Als etwas, womit wir besser durch dieses Leben kommen würden. Das tut Christus nun ab aus unserem Leben. Denn das bringt ihm keine Ehre. Wir wünschen, es wäre anders. Nach der Errettung, nach diesem Exodus, sollte es doch fort ruhig werden. Wir haben ja schon so viel hinter uns. Und das Volk Israel musste da durch dieses Meer, es waren riesige Strapazen. Und dann sollte doch endlich das Land Kanaan in Sicht sein. Und da sollte man dann Milch und Honig genießen, wie es doch hieß. Wir erwarten eine Oase oder sogar schon die Ankunft im verheißenen Land. Doch du darfst nicht ruhen, sagt dein Herr, du musst kämpfen. Ägypten hat dich nämlich nicht vergessen. Und Gott hat es vorgesehen, dass wir durch diesen Kampf, einige sogar durch schwerste Leiden in diesem Leben, ausharren und nach einer bestimmten Zeit, die Gott bestimmt hat, in die ewige Ruhe eingehen dürfen. Warum kann ich nicht über Sünde siegen, in Hingabe für Gott leben? Warum sieht mein christliches Leben nach einer Talfahrt aus? Warum habe ich mir den Exodus vielleicht so herrlich vorgestellt und jetzt sieht es alles nach Abfall aus? Vielleicht, weil wir es uns zu gemütlich gemacht haben und wir haben eine Oase und nicht ein Schlachtfeld erwartet, auf dem wir stehen. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ermutigt uns zum Ausharren im Kampf und schildert uns sehr deutlich die Verführungstaktiken des Feindes, der Stadt Babylon. Und eine davon ist Wohlstand und Gemütlichkeit. Die Stadt Babylon lockt mit Ruhe und Wohlstand und ein kriegsmüder Soldat schaut sich das an und ist ihr schnell erlegen. Dort gibt es Ruhe, dort bekomme ich zu trinken und kann ausruhen. Lot, der Neffe von Abraham, ist dieser Lüge Babylons erlegen. Er hat sich die Stadt Sodom angeguckt. Sodom hatte herrlich grünes Gras. Die Beschreibung dort ist paradiesisch. Man glaubt, Lot hätte den Garten Eden gefunden. Es sieht nach Ausruhen aus. Es sieht danach aus, sich hinzulegen und mal nichts zu tun. Wie ist Lots Ende gewesen? Es steht, dass er in dieser Stadt, die voller Sünde war, voller schrecklicher Dinge, sich in seiner gerechten Seele gequält hat. Auf der einen Seite ist er Babylon erlegen und auf der anderen Seite war er ein Gerechter, der nun in einem ganz anderen Kampf stand. Er ist dahin gegangen, wo er nicht hin sollte und nun quält er sich in seiner gerechten Seele, weil er die ganzen Sünden sieht. Seine Bestimmung war nämlich eine andere. Und wenn du gegen deine Bestimmung gehst, wird es dir als Christ nicht gut gehen. Wir dürfen nicht auf Babylon hereinfallen. Auf welche Lüge Babylons fallen wir zurzeit herein? Welche Töpfe Ägyptens sehen für dich verführerisch aus? Jesus Christus hat uns vorgelebt, wie ein siegreiches Leben auszusehen darf. Er verließ die Herrlichkeit des Vaters und wurde Knecht und er lebte im völligen Gehorsam vor Gott zu seinem Vater. Dieser Gehorsam erforderte von ihm sogar den Kreuzestod. Und dieser Gehorsam brachte Babylon zu Fall. Deswegen konnte Babylon zerstört werden. Deswegen konnte der Drache, Satan, besiegt werden, weil einer gehorsam war und seiner Bestimmung bis zum Schluss gehorcht hat. Weil er seine Bestimmung ausgeführt hat und keine List konnte ihn übermannen. Und er wurde oft und auf vielfache Weise versucht. Christi Beispiel ist auch Mose gefolgt, der in Ägypten gelebt hat und diese herrlichen Reichtümer gesehen hat. Er war der Sohn der Tochter des Pharaos. Also er hatte das beste Leben, was man sich damals in Ägypten vorstellen durfte. Er war kein Knecht, er war kein Armer. Die Reichen hatten sogar bestimmte Dinge zu tun gegenüber dem Pharao. Mose war davon ausgeschlossen. Er lebte unter den Privilegien des Pharaos. Jeder Reichtum war sein Reichtum. Jede Begierde, die er hatte, konnte sofort gestillt werden. Und wir lesen aber, dass Mose all die Reichtümer Ägyptens für nichts achtete. Er achtete die Schande, die Schmach Christi für viel mehr, für einen viel größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens zusammen. Und auch diesem Beispiel dürfen wir heute folgen. Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Paulus zeigt uns deutlich, dass wir aufgrund von Gnade gerettet worden sind. Der Gehorsam gegenüber dem Gesetz hätte uns nur den Tod gebracht, weil wir das Gesetz nicht einhalten können. Weil egal, wie wir es versucht hätten, es wäre immer das gleiche Ende gewesen, der Tod. Doch Verse 11 und 12 sind wie eine Art Gebot formuliert. Haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Und Vers 12, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Wie ist das nun, Paulus? Sind wir nicht befreit worden? Und Paulus erweist sich hier als genialer Schriftsteller. Auf der einen Seite zeigt er uns das Befreitsein vom Gesetz. Das Gesetz bringt dich nicht zu Christus, wenn du es einfach nur versuchst einzuhalten und dadurch ein guter Mensch zu sein. Aber ein Mensch, der nun Christus folgt, der durch Gnade gerettet worden ist, liebt die Gebote Christi, weil das sein neuer Herr ist. Du wurdest nicht auf neutralen Raum gestellt. Du wurdest nicht einfach nur gerettet und dann heißt es, gehe nun und tue, was auch immer dir gefällt. Das ist die Seite Babylons, das ist die Seite Ägyptens. Die Seite unseres Herrn bedeutet, dass wir in einem Kampf gegenüber der Sünde und dem Teufel stehen und dass wir deswegen auch die Gebote Gottes lieben und sie erfüllen wollen. Und deswegen wollen wir das Gebot erfüllen, haltet euch für tot. Und deswegen wollen wir das Gebot einhalten, dass die Sünde nicht über uns herrscht, dass wir der Sünde und all diesem gestorben sind. Der Christ lebt Gottes Gebote und will aus diesem Grund auch heilig leben. Und Paulus zeigt dann deutlich, dass das Rezept ist dafür, wie wir ein siegreiches Leben gegenüber der Sünde leben dürfen. Indem wir aufhören, unseren alten Adam zu nähren, indem wir aufhören, unsere eigenen Wege zu gehen, indem wir verstehen, dass wir von Christus errettet worden sind zu einem neuen Leben und deswegen nach seinen Geboten handeln wollen. Dass wir in seinen Geboten stehen und dann hat die Sünde keine Herrschaft über uns. Sie wird abgetötet. Wenn wir aufhören, nach Babylon die ganze Zeit zu schauen, wird uns Babylon nicht locken können. Wenn wir anfangen, nicht die Glaubenssätze, die Babylon ausspricht, zu glauben, wird Babylon für uns völlig irrelevant werden. Und wir werden Christus vor Augen haben. Christus, den Gekreuzigten, der alles für uns hingegeben hat. Und er wird umso herrlicher erstrahlen. Liebe Geschwister, Gott sei Dank, dass wir den Sieg durch Jesus errungen haben. Und aus diesem Grund dürfen wir fröhlich diesen Kampf angehen. Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und er ist uns vorausgegangen als gutes und herrliches Beispiel, dem wir folgen dürfen. Mose hat den Wohlstand aufgegeben, um Christi Herrlichkeit willen und um Christi Herrlichkeit zu empfangen. Du darfst heute den Wohlstand und alles, was dein Herz einnimmt und dich nicht ganz auf Christus ausrichtet, auch entsagen. Um Christi willen, um Christus vor Augen zu haben. Und ich denke, bei Römer 6 könnten wir sehr stark auf unser irdisches Leben schauen. Wir könnten dazu geneigt sein, eher unser irdisches Leben immer wieder zu analysieren. Auf der einen Seite diese herrlichen Wahrheiten vor Augen zu halten. Ja, ich bin gestorben und ich bin mit Christus auferstanden, aber ich siege nicht so oft. Ich kämpfe, aber es klappt nicht immer wieder. Paulus möchte deinen Blick hier auf die Auferstehung Christi richten. Denn wenn du dich mit deinem Leben, wenn ich mich mit meinem Leben lange beschäftigen würde, wäre das keine gute Sicht auf die Dinge. Wir müssen heilig leben, wir müssen Sünde aus unserem Leben abtun. Vielmehr noch müssen wir diesen Stand vor Christus deutlich vor Augen halten. Der auferstandene Christus ist unser Herr und deswegen werden auch wir eines Tages, wenn Christus nicht davor kommt, alle hier im Raum sterben. Aber das ist gar kein Problem für den Christen. Denn dann ist dein alter Adam, den du permanent mit dir rumgeschleppt hast, weg. Ich denke, wir können uns das gar nicht vorstellen, welche herrliche Erleichterung uns auf der anderen Seite erwartet. Plötzlich nur noch reine und heilige Gedanken zu haben. Unser ganzes Leben, unser ganzes Wollen, unser ganzes Sein, plötzlich ist es nur noch auf Christus ausgerichtet. Da ist nichts mehr mit ich und ich will und ich muss. Da ist nur noch Christus. Und wie kann ich dich verherrlichen? Und ich denke, Geschwister, in unserem Leben haben wir immer wieder solche Lichtblicke, indem Christus uns gute Werke schenkt, die wir tun dürfen, die er bestimmt hat. Oder indem wir in einer guten Gemeinschaft unter Christen sind, indem wir feiern, wo wir deutlich machen, dass ein Mensch nun Christus angehört. Das alles zusammengezählt zeigt uns nur ja auf klein wenig, wie herrlich das sein wird, worauf wir warten, dass unsere neue Kreatur völlig zur Schau tritt und wir befreit ewig leben dürfen. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, lebe dieses Leben in Hingabe für Christus und freue dich darauf, dass dieser Tag kommt, an dem wir uns freuen dürfen, dass wir unseren Herrn so sehen, wie er ist und dass der Kampf zu Ende gekämpft ist und uns die Krone bereit liegt, das ewige Leben. Ihm sei die Ehre dafür in Ewigkeit. Amen.